Working Draft, Revision Nummer 27. Mein Name ist Markus, mit dabei sind der Shep.
Hi.
Und der Peter.
Moin.
So. Wie fange ich an?
Wahrscheinlich mit der neuen Viewport Rule von Opera, oder?
Yeah, right. Also dieses Ding mit, also ich habe gedacht, das gibt's schon länger und das ist jetzt einfach nur mal so ein Artikel, der das alles, also Opera macht ja mal manchmal ja auch sowas einfach so, weil es halt nützlich ist, solche Tutorials. Aber das ist tatsächlich was Neues und zwar kann man jetzt nicht nur den Viewport, die Viewport-Breite mit so einem Meta-Tag bestimmen, sondern kann das Ganze auch in CSS ja, wie man es zum Beispiel von Media Queries oder so, ja, sowas halt kennt, mit so einer Add-Regel, was jetzt derzeit noch prefixed ist mit einem O, also bei Opera eben. Und ja gut, also was ist das? Diese Viewport-Dingens-Geschichte, soweit ich das verstanden habe, hat das alles damit zu tun, dass eben diese mobilen Geräte, also ich glaube, das iPad zählt da auch noch mit rein, aber gibt's Opera eigentlich auf dem iPad, weiß man nicht.
Ja. Nee, ich glaube, es gibt nur irgendwie so eine kastrierte Opera-Version. Weil ja. Die dürfen ja eigentlich keine Browser rausbringen, ja, genau. Die irgendwie Safari-Konkurrenz machen.
Also jedenfalls sind es bei all diesen komischen Smartphones zumindest, wird die Seite so gerendert, als wäre sie gar nicht auf so einem kleinen Display, das nur 320 Pixel oder 500 Pixel oder was weiß ich, wie die groß sind, breit ist, sind, sondern es wird quasi eine Zeichenfläche erstmal angenommen von, bei Opera sind das 850 Pixel. So, und dann wird da kräftig reingezeichnet, so wie wenn es eben so breit wäre. Und danach, wenn es fertig gezeichnet ist, dann wird es so skaliert, dass es eben auf den Bildschirm passt. Und diese Viewport-Breite, die standardmäßig hier 850 Pixel sind, kann man eben jetzt mit dieser Regel selbst bestimmen. Also man kann sagen, wenn ich irgendwie...
Ja, das Coole ist halt, dass es eben eine CSS-Geschichte ist, die man in Media Queries rein verschachteln kann. Und du dann auf einmal eben die Möglichkeit bekommst, bei unterschiedlichen Geräten auch unterschiedliche Viewport-Regeln anzuwenden. Also kannst halt sagen, bei Geräten mit einer maximalen Bildschirmbreite von, keine Ahnung, 240 Pixeln soll er einen Viewport simulieren von, ich denke mir jetzt was aus, 600 Pixel. Und für alle Geräte, die irgendwie höher aufgelöst sind, bis 1024 vielleicht, dann eben diese 850 Pixel-Regel oder sowas. Und das ist halt, denke ich, nicht unpraktisch, vor allem wenn man eben so viele Geräte mittlerweile irgendwie unter einen Hut kriegen muss, die alle irgendwie anders sind und die irgendwie auch riesen DPI-Zahlen haben zum Teil, wie das iPhone, ich weiß nicht, was das hat, 330 DPI oder so.
Ja, irgendwie so.
Da kommt man eben mit einer Meta-Angabe nicht mehr so weit.
Also ich beschäftige mich damit ja schon ein bisschen, aber so ganz verstanden habe ich das alles noch nicht. Also bei dem iPhone vor allem ist es da jetzt dann auch so, wenn ich da den Viewport tatsächlich von dem, also ich weiß nicht, sind das 640, glaube ich, ist die Breite und irgendwie 960 hoch oder sowas. Wenn ich dann da die Viewport-Breite genauso angebe, wie es eben breit ist, das Gerät, dann ist tatsächlich jeder Pixel, den ich zeichne, also Border irgendwie ein Pixel, ist dann auch ein Pixel auf dem Bildschirm. Also, oder müsste er dann eigentlich sein?
Ja, müsste.
Weil irgendwo hieß es mal,
ja,
so.
Also ich glaube, es tut so, als hätte es nur die halbe Pixelzahl.
Und ja, genau.
Dann
ja,
eben
ja.
Irgendwie nochmal das Ganze, also pumpt das Ganze dann eben ums Doppelte auf, oder?
Ja, genau, so ich glaube, so rum ist es.
Genau, und deswegen müsstest du eigentlich so tun, als wenn. Keine Ahnung, als wenn es jetzt im Breit, also wenn es im Porträtformat hast, nee, nicht Porträtformat, doch Porträtformat, dann hat das, glaube ich, 480 Pixel Breite.
460, nee, 400. 80
Dann
doch.
müsstest du aber auf jeden Fall dann 240 irgendwie sagen und dann würde das wahrscheinlich 1 zu 1 mappen. Aber auf jeden Fall, also man kriegt schon mal übelste Gehirnkrämpfe, wenn man sich da reindenkt. Und dann gibt es ja irgendwie noch den initialen Zoom, der oben drauf kommt. Den kann man auch noch regulieren. Das heißt also, diese Pixelzahl, die ist quasi besonders dann wichtig, wenn du so fluide Layouts hast. Und die kannst du dann aber, also wo quasi dann, was sind 100% bei einem Element in der Breite dann? Das sind, wie sind so die Proportionen? Und das kannst du dann hinterher noch zoomen. Und dann hast du auch noch obendrein die Möglichkeit, maximale und minimale Zoomstufen und so zu definieren. Super kompliziert. Und eben, denke ich, auch einfach nicht machbar, dass du das so, dass du eine Universalregel hast. Und da ist das natürlich eine coole Sache, dass es jetzt verfrachtet wird ins CSS.
Genau. Wobei ich, also, wenn man mal richtig damit was machen will, dann kommt man irgendwie an so, also in vielen Fällen mit diesen ganzen, wie heißt das? Wie sind diese Dinger? Gott, wie heißen die denn? Media Queries. Ist
Ja.
zwar irgendwie eine praktische Sache, aber irgendwie eigentlich braucht man für so, also für so ganz kleine Displays, so Handys und so, braucht man dann doch eigentlich eine ganz andere Seite manchmal. Also man kann zwar, ich glaube, der Nico Brünjes da von Zeit.de hat das mal geblockt. Der hat gemeint, sie haben das auch probiert mit diesen ganzen, dass man eben ein Stylesheet hat und da dann diese verschiedenen Gerätebreiten anspricht, separat, aber praktikabler ist es, wenn man einfach das Mobilgerät erkennt und dann weiterleitet an eine andere Adresse und dem dann ein komplett anderes Stylesheet und alles eine komplett andere Seite gibt, weil man kann zwar diese ganzen Sachen, die man mobil nicht sehen will, so ja, so kleinere Boxen irgendwie in der Sidebar oder sowas, kann man zwar alles auch mit Display Non ausblenden, aber sie sind eben dann trotzdem da und der Inhalt ist da und es wird alles mitgeladen und dann wird es alles langsamer, weil mobil ist man sowieso nicht so schnell und dann ist es einfach praktikabler, wenn man auf eine komplett andere Seite weiterleitet.
Ja, die müssen ja nicht da sein, diese Seitenboxen. Man kann ja auch sozusagen positive Abfragen. Erst ab einer Breite von so und so viel sollen die Seitenboxen halt eben angezeigt werden. Also es geht ja nicht nur um dieses Verstecken. Womit ich jetzt bei Media Queries ganz gute Erfahrungen gemacht habe, ist so wirklich Modularisierung von CSS. Also wirklich die Typografie von mehreren Layout-Möglichkeiten trennen und dann einfach die mit Media Queries dann immer so zusammenmanschen, dass dann das Richtige bei rauskommt. Das geht ganz gut, aber das ist halt ein relativ hoher mentaler Load, den man da zu bewältigen hat. Also optimal ist das nicht.
Ja, ich glaube hier das Problem mit dem Ausblenden von Elementen ist, dass sie ja im DOM halt immer noch da sind. Also sie sind zwar dann nicht mehr, sie belasten das DOM dann auf jeden Fall nicht so, wie wenn sie sichtbar wären, aber sie belegen ja Speicher, sie müssen übertragen werden. Und was halt auch ein Problem ist, wenn du irgendwelche Image-Elemente in deinem HTML drin hast, dann werden die ja immer geladen. Also egal, ob die, also der Parser, der rauscht dann schon mal so sozusagen vor und lädt den ganzen Krempel, auch wenn er vielleicht nicht gebraucht wird. Und das
Moment,
ist bei Media
der Krempel
Query.
ist doch bei uns immer in CSS geinlined, oder? Bei uns als Performance-benutzten Menschen. Und dann haben wir es doch auch unter unserer Media
Natürlich.
Query mit, unter Media Query Fuchtel. Also klar, das geht nicht immer so, aber sagen wir mal so, das Gröbste kann man damit schon, man kann das schon hinbiegen. Das geht auch gar nicht so wahnsinnig schlecht, das ist meine Erfahrung.
Ja, aber wenn du es inlinest in deinen CSS, dann wird es ja auch immer geladen. Ne? Außer du packst die Media Query, ich weiß nicht, packst du die Media Queries dann, du machst den Switch dann über entsprechende Link-Elemente oder was?
Genau, so kann man es ja auch machen. Also das muss man alles kombinieren, um da irgendwie eine Lösung hinzukriegen, wo einem nicht der Kopf abraucht. Und selbst dann ist es immer noch eine gewaltige Betriebstemperatur da oben im Oberstübchen. Das ist halt nicht einfach,
Naja.
aber es geht halt. Und Browser-Sniffing ist halt echt ein schmutziges Geschäft.
Ja.
Und eben vor allen Dingen ja auch wartungsintensiv, weil sofern man den dunklen Pfad einmal beschritten hat, dann wird er für immer einem das Schicksal diktieren. Das wusste ja schon der Imperator und genau so ist das ja. Wenn man das einmal macht, dann muss man bei jedem denkbaren Geräteupdate, was irgendwo auf der Welt passiert, dann sicher testen, ob dann da auch das Ding richtig erkannt wird und was nicht alles. Und je nachdem, wie dann halt eben die Seite aussieht und das Betreiberteam, geht das halt mal besser als dieser CSS-Kampf oder schlechter.
Ja.
Ja.
Auf jeden Fall, Viewport ist auf jeden Fall schon mal toll, dass es ins CSS reinkommt, weil ich habe mich da mal gefragt, was soll denn dieser Müll als Meta-Element? Das geht ja gar nicht.
Ja, das gehört da nicht hin, ne? Ja, gibt's da noch was dazu?
Also, ja, wäre mal interessant, wo funktioniert's denn überall? Funktioniert das nur in Opera-Browsern soweit bisher oder sind da auch schon andere fleißig bei?
Also ich glaube, es ist nur Opera derzeit.
Opera insgesamt oder Opera oder die diversen mobilen Mutationen?
Ja, die werden ja auch relativ schnell aktualisiert. Also ich glaube, der 11er in der mobilen Fassung.
Ach so, also ist das auch, wenn dann der erwachsene Opera, der macht das auch, oder?
Also, genau, weil, also die sind sich ja recht nah. Und dann gibt es ja noch den Opera Mini, der ist ja der Kastrierte.
Ja, genau.
Da wird ja irgendwie, der kann jetzt nicht so viel und da wird ja auch alles in so ein proprietäres Format durch Server irgendwie zusammengedampft und das ist ja dann irgendwie nicht mehr HTML, was da eigentlich am Ende bei dem Mini rauskommt.
Okay. Ja, also bei dem großen Opera wüsste ich jetzt eigentlich keinen Anwendungsfall.
So, wenn ich, ja. Nö, für einen Desktop brauchst du es eigentlich nicht.
Gut, dann haben wir, also dann funktioniert das wahrscheinlich nur in Opera, wir wissen es nicht. Kann man uns ja darauf hinweisen.
Genau. Haben wir eigentlich Audiobook-Kommentare schon bekommen?
Nö, haben wir keinen.
Toll.
Toll.
Ja, wir wollen einen Audiobook-Kommentar darüber.
Genau. Ich habe es so oft gesagt.
Ja. Okay, nächstes Thema. Microsoft und Google, die ja beide irgendwie sich so Webseiten-Performance auf die Fahnen geschrieben haben oder sich gerne damit beschäftigen auf jeden Fall. Die haben ja damals auch schon dieses oder die führen zumindest die W3C Navigation Timing Gruppe. Die haben jetzt eine neue API vorgeschlagen und zwar die Resource Timing API. Und mit der kann man die Ladezeitenmessung in Zukunft eben noch feiner granulieren und bis in die einzelnen beteiligten Ressourcen, also Dateien, die involviert sind, in Seitenladen reinschauen und aus denen im Prinzip all das abfragen, was wir so nur mit einem Firebug oder mit einem Webinspektor rauskriegen. Also es ist dann so, dass das Window-Objekt hat oder das Window-Objekt hat dann wiederum eine Performance-Eigenschaft und die enthält oder die hat eine Methode getResourceTimings und die liefert dann ein Array an beteiligten Ressourcen zurück. Und durch dieses Array kannst du dann durchzirkeln und erstmal abfragen, was ist das für ein Ding? Ist das ein Bild? Ist das ein Skript? Ist das CSS? War das vielleicht ein Ajax-Request oder sowas? Und dann kannst du eben verschiedene Timestamps dir eben auch zurückgeben lassen und zwar sowas wie wurde weitergeleitet und wenn ja, in welchem Augenblick und wann ist dann wirklich das Beschaffen dieser Ressource gestartet? Hatten wir einen Domain-Lookup und wann startete der? Wie lange hat der gedauert? Also wann ist der zu Ende gewesen? Die Verbindung kann man abfragen. Alles. Und das ist schon ziemlich cool, weil da kann man sich ganz gute Telemetriedaten über seine Seite beschaffen und sich die dann entweder in eine Custom-Variable von seinem Google Analytics reinballern oder man speichert die in eine Datenbank oder sowas. Und dann sieht man halt, was bremst eigentlich von all dem Krempel am meisten.
Tja, Webinspektor, ohne dass man drin rumklicken muss.
Genau.
Das ist schon ganz nett.
Einzige, was halt jetzt noch nicht so nett ist, ist, dass es, soweit ich das jetzt gesehen habe, leider noch in keinem Browser implementiert ist. Aber ich würde sonst was drauf wetten, dass demnächst in irgendeiner IE10-Preview das drin ist und wahrscheinlich eben dann auch in irgendeinem Chrome-Canary-Build demnächst auftaucht.
Also ich glaube, das kommt in Chrome, vor Microsoft. So ein Bauchgefühl.
Ja. Ich glaube, Microsoft war ja bei der Web, bei der Navigation Timing API schneller als Google. Also mit einer Preview dann. Huh. Mal sehen. Ist auch egal. Aber generell ist es einfach cool.
Genau, wenn sie alle dran arbeiten, ist das ja am Ende umso besser.
Ja.
So. Was ist? Dann haben wir noch wieder mal ein Zensure-Produkt. Oder ja.
Zensure-Dienst.
Dienst, genau. Da hat der Shep sehr viel Advocating betreiben müssen, dass wir das noch drinnen lassen. Deshalb kann er
davon. War heute auch hart.
Ja.
Ihr wart der stallhart.
Der Peter hat arg gegen
argumentiert. Der Peter hat gekickt wie ein Weltmeister, die Themen. Nichtsdestotrotz ist das Thema, das dann wiederum eine ganz kleine Spur zu groß ist, um es jetzt in keine Schaunotizen nur mal so in einem Satz zu erwähnen. Und zwar Zensure.io ist so eine Sammlung von verschiedenen Diensten, die man nutzen kann und die, ich weiß nicht, kostet auch Geld? Kostet es Geld? Nee, es kostet kein Geld, aber man braucht eben, ist so eine Closed-Nummer, also man muss irgendwie da invited werden und so. Aber irgendwie bin ich über eine Art API von denen gestolpert, die man auch nutzen kann, wenn man nicht registriert ist bei denen. Und zwar haben die ein Modul, das heißt Source, und damit verarbeiten die oder modeln die Bilder um. Und die kann man halt anzapfen, um Bilder in Data-URIs umzuwandeln, ohne dass man jetzt selber ein PHP-Skript schreiben muss oder so. Das heißt also, es funktioniert auch mit statischen Seiten. Und da kann man dann einfach source.censure.io als Pfad angeben, dann /data und dann / und nochmal die komplette URL zum eigenen Bild. Also, keine Ahnung, sowas wie http://workingdraft.de bild.png, und was man halt zurückkriegt, ist dann die data-urifizierte Version davon.
Und jetzt müsst ihr nochmal kurz erklären, warum data-uri Dinger so toll sind. Also warum man das überhaupt will.
Genau, also Data-URI ist im Prinzip ist eine so eine Art Codierung, wie sie E-Mail-Anhänge benutzen, um Binärdaten in die E-Mail reinzupacken, und über diese Data-URI kann man eben Gleiches tun für beliebige Dateiressourcen und sie dann eben in das Trägermedium, also HTML oder CSS, einbetten. Und der Vorteil ist, klar, wächst dann die Trägerdatei an, aber du sparst dir eben diese ganzen einzelnen HTTP-Requests. Und dein Browser, der kann ja nur zwischen 4 und 6 Requests parallel abfrühstücken. Und insofern ist es immer wünschenswert, wenn deine Seite sich mit möglichst wenig Requests aufbaut. Also dass dein Browser eben nie in die Situation gerät, dass er einfach keine Verbindungen mehr hat, die nicht belegt sind, und er dann eben so lange warten muss mit dem Abholen der Ressourcen, bis wieder neue Verbindungen frei werden. Und dieses Problem löst eben Data-URI. Ich nutze es halt gern für so CSS-Dateien, weil die ändern sich ja im Großen und Ganzen nicht, und die werden dann auf ewig gecached, und das heißt, du hast halt einmal sozusagen den Schmerz dieser Downloadgröße, und dann ist das Ding aber auf dem Zielrechner, und danach flutscht es einfach. In HTML würde ich es jetzt nicht unbedingt einbetten.
Warum nicht? Nur wegen IE 6 und 7, die das nicht können?
Nee, weil du da weniger Nutzen von einem Caching hast, weil deine HTML-Seiten ja in der Regel nicht so häufig requested werden wie, also jede einzelne, wie jetzt eine CSS-Datei. Also die ist ja zentral, die wird bei jedem Seitenaufruf wird die gebraucht, aber bei HTML ist das eben nicht so. Hm. Also da gucke ich mir heute mal den Blogbeitrag von dir an und morgen einen anderen. Und dann nützt mir das Caching ja gar nichts.
Kommt halt drauf an, was man da für eine Seite hat. Also, wie gesagt, das Problem bei der ganzen Data-Uni-Geschichte ist halt, sind halt eben noch die Relikte IE 6 und 7. Die können das nicht, die sporten da ihr eigenes Format.
Ja.
Und das ist einfach relativ haarig. Was macht die Censure API denn mit denen?
Ich glaube, die lässt es links liegen. Aber eigentlich ist die Censure API oder dieser Source-Dienst ist eigentlich tatsächlich für das Beliefern von mobilen Geräten ursprünglich konzipiert. Also
da sind ja die Internet Explorer, die tendenziell noch weiter zurück, also relativ zum Desktop-Internet Explorer. Also
ja, also jetzt aktuell ja, aber von den Internet Explorer Mobile 7.5 Handys gibt es ja nur zwei, glaube ich. Von Steve Ballmer und das, was du benutzt.
Ey.
nee, Quatsch. Und ja, jetzt kommt ja das Mango-Update mit IE9 und das ist dann auch wirklich der komplette IE9 mit allem Zip und Zap. Und der kann ja auch Data-URI.
Für alle beide Benutzer dieses tollen Telefonbetriebssystems dann.
Genau. Also ich hätte gerne eins. Ich bekenne mich schuldig. Ich hätte gerne mal eins. Ich finde das User Interface super von Windows Phone 7. Gibt zwar keine App und so und der Browser ist scheiße, aber das Interface finde ich cool.
Das sieht zumindest gut aus, ja. Es soll ja Leute geben, die darauf verstärkten Wert legen.
Ja.
Hallo.
Genau. So.
Okay, was machen wir eigentlich? Was macht man eigentlich, wenn man jetzt zu dieser Censure API-Nutzer ist und die machen irgendwann dicht? Also, wie Leute, muss man einfach seine ganzen Adressen wieder umbauen, wenn die insolvent gehen.
Richtig. Mhm. Ja, ist halt einfach eine nette Entdeckung. Mhm. So.
Nun gut. Ausprobieren.
Egal. Kann man auch wieder vergessen. Ich fand's nur nett. So.
Das Argument mit dem Dichtmachen, das ist auch immer so... Was ist, wenn mal irgendwie...
Was ist denn?
Obama sein Internet... Was?
Ja. Ja. Oder ich mache jetzt unseren Podcast dicht.
Ist das denn?
Ich werde jetzt unseren Podcast dicht machen.
Ja. Ja, das ist ja aber so insofern kein Problem, als dass wir nicht die Ressourcen von irgendwelchen anderen Leuten hosten, die dann auf ewig im Orkus verschwinden, wenn wir mal irgendwann sagen, wir machen dicht. Da gehen dann irgendwie die 20 Kommentare oder so, die wir eingesammelt haben, flöten. Und das war's. Also, dass heutzutage alles in die Cloud gejagt wird und in irgendwelche Services ausgelagert wird, ob das jetzt nun Kommentare sind oder Feeds oder was nicht alles, das hat halt eben auch immer so ein gewisses Risiko. Und deswegen war ich halt so ein bisschen skeptisch, wenn jetzt der Nächste kommt und sagt, hier ist wieder ein Dienst, da können wir irgendwelche Sachen reinschieben und das liegt dann irgendwo in einem Server, was weiß ich wo, in einem Kriegsgebiet und dann schlägt dann eine Granate ein und alle unsere Daten sind futsch und wir kommen nie wieder ran. Oder die gehen pleite oder was auch immer.
Ja.
Das ist aber ein kleiner Dienst, wenn da eine Granate schon ausreicht.
Gar nicht mal. Ich meine, das große Downsign der Amazon Cloud war ja auch irgendwie nur eine kritische Stelle, an der es dann halt flöten gegangen ist. Und dann war gleich richtig Land unter. Also, ich bin da immer so ein bisschen skeptisch. Aber das bin ja
es ist mein innerer CDU, halt
CDU-Politiker vielleicht. Vielleicht sehe ich ja einfach nur die Zukunft nicht. Man weiß es nicht.
Es ist halt irgendwie, sind immer zwei Seiten einer Medaille. Also du, einerseits musst du halt eventuell Entwicklungsaufwand nicht treiben und hast, solange der Dienst läuft, eben deutlich Arbeit gespart. Aber du bist eben auch irgendwie abhängig davon, dass die den Dienst irgendwie weiter betreiben, dass die deine Daten sicher verwahren und so weiter. Du musst mal halt am Ende gucken, wie so die Gesamtbalance ausschaut. Also zum Beispiel auch bei so Backups und so, finde ich, für die meisten Leute lohnt sich die Cloud, weil lokal sind so viele Points of Failure, warum die Leute ihre Backups nicht hinkriegen und was weiß ich was. Dann, die sollen lieber sich einen Dienst installieren, den ganzen Scheiß in die Cloud laden und klar guckt dann der CIA da rein, aber was soll's. Ist auf jeden Fall für die am Ende die bessere Lösung.
Für die CIA.
Richtig, die meine ich ja. Nun denn, egal. Ja, ich bin ja eh für Clown Computing. Nicht für Cloud, sondern für Clown Computing.
Willst du kleinen Kindern Angst machen? Mhm. Das können die von der CIA aber auch. Wollen wir zum Thema CSS übergehen?
Ja. Mich würde ja total interessieren, ob man mit CSS vielleicht sogar sowas wie Pointer-Events beeinflussen könnte.
Geht bestimmt. Was sind Pointer-Events? Ich weiß es wirklich nicht.
Du okay, stehst du, da aber drin.
Genau, du stehst hier drin mit
der hat Ahnung. Ihr habt mich als ich habe Ahnung eingetragen. Das ist aber falsch.
Ja, sicher. Yep. Okay, gut, schade. Also, ich habe in den Mozilla Docs eine CSS-Eigenschaft gefunden, die heißt Pointer Events. Und die fand ich irgendwie ganz interessant, weil man kann mithilfe dieser Eigenschaft eben festlegen, dass ein Objekt hinsichtlich von, ich sag jetzt mal, Maus-Events, also irgendwie geometrisch bezogenen Events, eben sich so verhält, als wäre es eben transparent. Sprich, du kannst eben sagen, das Ding soll irgendwie durchsichtig sein und dann geht ein Klick auf das Element durch und auf das nächste, was eben unter ihm liegt. Könnte man vielleicht auch mit Event Bubbling machen, aber so ist es vielleicht dann im einen oder anderen Fall dann leichter.
Okay, aber das gilt dann auch jetzt für so Sachen wie jetzt zum Beispiel einfach beim Mouseover von CSS, also Hover State. Funktioniert das da auch oder sehe ich das?
Genau, es geht halt so, es geht um Maus-Events im Prinzip.
Also alle möglichen.
Ja. Mhm. Genau, also anscheinend kommt diese Eigenschaft aus dem SVG-Bereich und da gibt es dann noch ein paar mehr Möglichkeiten, die man da setzen kann. Also irgendwie, dass es eben nur für den Stroke, also für die Umrandung irgendwie funktionieren soll, nur dass ein Klick nur dahin und oder für das Fill und für andere, was weiß ich noch, was noch so gibt bei SVG. Aber für normale CSS-Elemente, für normale HTML-Elemente meine ich, ist es eben entweder Auto, so wie man es halt dann jetzt auch kennt, oder None.
Also entweder Klick oder geht durch.
Genau.
Ja. Jupp, jupp. Ja, also weiß ich, ist das absehbar auch da?
In Chrome und in Firefox. Mhm.
Im regulären Firefox, nicht in irgendeiner Zukunftsvariante.
Genau, ab dem 3.6er, in Chrome ab 2.0 und in Safari ab 4.0. Also schon ziemlich verbreitet.
Das ist ja richtig universell, quasi schon.
Genau. Und der Internet Explorer kann es nicht, überraschenderweise. Ja. Und Opera auch nicht. Genau. Ich weiß jetzt auch nicht so genau, wann ich das einsetzen würde. Da muss ich mir noch so Gedanken machen. Ich hatte an sowas gedacht, wie kann man das vielleicht gebrauchen, um das über so einen File-Upload-Knopf, um da irgendwie ein Element drüber zu legen und dann würde der Klick der Maus da durchgehen auf das eigentliche File-Upload-Ding. Das heißt also, ich maskiere das dann mit irgendwas, was viel schöner aussieht.
Ja, das ist ja auch hier ein Hack.
Genau, es ist ein Hack. Ich weiß aber gar nicht, ob das überhaupt funktionieren würde, weil eigentlich ist es ja in dem Sinne kein Event, das diesen Upload-Requester dann auslösen würde. Aber ich habe es auch nicht ausprobiert. Ansonsten, ja, weiß ich nicht. Wer gute Ideen hat, her damit. Wird mich tatsächlich interessieren, was man damit machen könnte.
Und zwar als Audiobook-Kommentar. Nicht per Text, das kann ja jeder.
Richtig. Genau, also man dürfte es höchstens transkribieren, das heißt also beides wäre möglich. Genau. Ja, und mehr gibt es da aber eigentlich auch nichts dazu zu sagen. Ja. Zu dieser Eigenschaft.
Ja, also meistens ist es bei mir so, dass ich, wenn wir da über was reden und dann irgendwann komme ich dann in eine Situation, dann denke ich mir, da war doch mal was, da hatten wir doch mal drüber geredet, dann durchsuche ich da die Working Draft Seite und finde das dann wieder und wahrscheinlich bei sowas auch. Also wenn man dann mal was braucht, was da in die Richtung geht. Also. Mhm.
Übrigens, wer Lust hat, kann auch bei Facebook Fan von uns werden.
Aha, jetzt wird's grotesk.
Genau. Kann ich direkt zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, nämlich Fans gewinnen und gleichzeitig sind aber auch immer alle werden auch alle Links da automatisch reingestreamt sozusagen, die wir in den Folgen haben, und da kann man dann vielleicht auch so eine einfach eine Suche durch unsere Fanpage dann starten und ist vielleicht dann schneller bei dem Thema, was man gesucht hat.
Ja, vielleicht.
Okay. Ja, Markus, du regst dich über Tastenbelegung auf.
Genau, also ich weiß nicht, ihr habt ja bestimmt auch schon öfters mal versucht, Tastensteuerung quasi in, also wenn man eine Web-App schreibt, dann ja sowieso irgendwie, aber manchmal will man ja vielleicht auch so J und K für hoch und runter Items hüpfen oder sowas einbauen. Das funktioniert so lang ganz gut, solange man sich, also was heißt ganz gut, es funktioniert okay, solange ich mich nicht in einem Textfeld oder Text-Area oder sowas befinde. Weil dann will ich ja, also ich nehme jetzt mal Google Reader als Beispiel, da habe ich solche Items, die ich durchklicken kann, und dann, wenn ich das mit Tastatur machen will, weil ich irgendwie Maus, das ist so bla bla, dann benutze ich eben J und K. So, mit J geht's runter und mit K geht's hoch. Das kennt man vielleicht, die älteren Herren kennen das vielleicht aus dem VI, Vim, was auch immer, Editor. Ja, da kann man sich schön so mit Tastatur bewegen, und mit R lädt es irgendwie neu und alles mögliche. Hat man also alle Tasten irgendwie sinnvoll belegt, und das ist alles toll. Jetzt habe ich aber gerade, bin ich aber gerade am Basteln, was mit, wo ich mich eigentlich die ganze Zeit im Textfeld befinde. Also denk mal einfach mal an einen normalen Texteditor. So, und jetzt fallen diese ganzen einfachen Buchstaben weg. Also ich kann jetzt nicht auf J und K kann ich irgendwie eine Zeile oder ein Item hoch oder runter hüpfen, weil dann ich will ja Buchstaben, also ich will ja ein J und ein K auf das Textfeld malen, wenn ich das drücke. Also muss ich da irgendeinen Modifier-Key noch dazu nehmen. So, und jetzt fängt die Scheiße an. Weil jetzt habe ich nämlich einen Browser um mich rum noch, den ich ja immer mitschleppen muss, so als so eine Web-App. Und der Browser, der nimmt sich jetzt schon ganz viele Sachen raus, die er denkt, die kann er selber brauchen. Also zum Beispiel hier auf dem Mac ist das eben immer diese Command-Taste. Bei Windows und Linux und allem anderen wäre das die Steuerung oder CTRL, also Control-Taste, glaube ich, so das Äquivalent. Und wenn ich die eben drücke und dann zum Beispiel N, öffnet ein neues Fenster. So, das ist ja also so ein Standard-Tastenkombination im Windows Explorer, macht zum Beispiel auch ein neuen Ordner oder sowas, denke ich mir. Und ja, das wäre jetzt ja wahrscheinlich schon ganz sinnvoll, wenn man das in einer Web-App nutzen könnte, um einfach ein neues Textdokument quasi zu öffnen. Aber dann hat man eben den Browser drumherum, und der öffnet dann ein neues Fenster. Ich könnte das jetzt, glaube ich, auch unterbinden, dass er ein neues Fenster aufmacht, aber das will ich ja eigentlich auch nicht, weil jemand, der seinen Browser benutzt und da Tastatursteuerung für den Browser benutzen will, den nervt das ja dann wahrscheinlich auch, wenn es auf einmal nicht mehr geht. Und ja, deshalb muss man sich was anderes ausdenken. Und dann kommt man hier schon ganz schön in die Enge, wenn man sich was Neues ausdenken will, weil irgendwann hat man dann auch nicht mehr so genügend freie Modifier-Keys zur Verfügung, dass es da noch irgendwie so, ja, dass es überhaupt noch funktioniert, oder dass man sich nicht alle Finger bricht, wenn man das drückt. Und deshalb bin ich gerade ein bisschen am Verzweifeln an gescheiter Tastatursteuerung.
Wie genau ist die Technik, wie du das machst? Also wie fängst du den Tastenkey ab? Ist das JavaScript?
Ja, also ich warte halt bei jedem Key drück und guck, ob Command nebenher gepresst ist oder was auch immer. Und dann mache ich die UI-mäßig, trigger ich dann eben, was man UI-mäßig machen würde.
Und das Problem ist, dass dir die Modifier ausgehen. Oder die vorbelegten?
Das Problem ist, dass entweder sind alle belegt, alle Kombinationen, also zum Beispiel Command-Shift-N öffnet hier im Chrome den Porno-Modus, also ist auch schon belegt. In Safari wiederum, also ist ja auch immer ein anderes Problem, dass es nicht überall gleich ist. Wenn ich jetzt statt in Chrome entwickeln würde, hätte ich das in Safari gemacht, dann hätte ich da erstmal gar kein Problem gesehen. Erst wenn ich dann das Ganze in Chrome aufgemacht hätte. Weil in Safari, da hat er kein Problem damit mit Command-Shift-N. Und dann gibt es noch das Ding, dass das Betriebssystem eben auch noch so ein paar so Kombos reserviert hat. oder irgendwelche Drittprogramme, native Programme, die da irgendwas sich rausnehmen, meinen, sie sollten sich öffnen, wenn ich irgendwie was Tolles mache. Ja, und also generell wundert es mich mal, dass es da nicht sowas Standardmäßiges vom Betriebssystem her gibt, dass ich da quasi registrieren kann, den und den Key, den benutzt der und den anderen, die andere Key-Kommode benutzt jemand anders. Weil manchmal ist es halt einfach so, dass zwei das gleiche benutzen und die wissen gar nichts voneinander und dann gibt es Chaos.
Wie ist es denn mit Access-Keys kapern? Wäre das eine Möglichkeit?
Erklär.
Access-Keys, es gibt ja so ein HTML-Attribut, Access-Key, das kannst du auf Links oder Buttons und so drauflegen. Und dann hat der Browser irgendeinen Modifier-Key, das ist, glaube ich, von Browser zu Browser, Betriebssystem zu Betriebssystem unterschiedlich. Aber der ist halt, dann ist halt diese Kombination in diesem Access-Key-Attribut, also da gibst du meinetwegen jetzt A an für irgendeinen Link. Und wenn du dann Access-Key A drückst, was immer das dann noch ist, dann wird diesem Link gefolgt.
Okay.
Könnte man das vielleicht kapern? Weil dann hätte man zwar immer noch das Problem, dann wäre man eben eingeschränkt auf Sachen, die man als Access-Key-Attribut notieren könnte. Ich weiß nicht, ob das zum Beispiel mit Pfeiltasten dann irgendwie möglich wäre oder sowas. Aber dann hätte man zumindest eine saubere Umgebung.
Der Zugriff auf die Access-Keys ist ja in jedem Browser anders. Also das heißt, wenn du jetzt irgendwie so eine Hilfe hast, wo du sagst, so pass auf, hier, so geht der Shortcut für Datei neu, dann müsstest du im Prinzip für jeden User-Agent andere Anweisungen hinterlegen.
Naja, für jede Browserfamilie übertreiben wir mal nicht, ne?
Ja, okay.
Ja, genau. Aber das hielt ich für so machbar, weil alles andere, ich kenne das Problem, ich habe das Problem im Moment selber ein bisschen bei meinem HTML5-Präsentationstool. Da fange ich auch mit JavaScript die Pfeiltasten ab, um so Slide vor, Slide zurück zu machen. Und das schießt halt quer mit der normalen Pfeil-Vor-Pfeil-Zurück-Logik und dann scrolle ich da gegebenenfalls im HTML durch Sachen durch. Einfach rauf, runter oder links, rechts. Ja. Was halt
hast du auch mal Prevent Default noch hinterher gejagt?
Ja, ja, aber das geht, aber das Problem ist dann natürlich, ich bin in mehreren Fenstern und übermittle ja die Sachen kreuz und quer und das ist alles gar nicht so simpel.
Also Prevent Default funktioniert auch nicht immer, erfahrungsgemäß bei mir, zumindest in Chrome. Okay. Ich glaube, Command N, also neues Fenster aufmachen, geht nicht, so wie ich das gerade probiert habe. Also aber sowas wie Command S oder so, das lässt sich unterbinden. Ich weiß nicht, was der da, nach welchen Maßregeln der das macht, aber.
Es ist halt schwierig. Eins von diesen weiteren Problems, wo man dann eben in den Web-Apps drin ist und ein bisschen neidisch auf die Desktop-Welt schaut.
Genau, ja. Also vor allem auch so ein also man könnte es schon irgendwie machen mit 1000 anderen Tasten noch oder womöglich auch mit nur einer, aber das ist dann halt die man im Betriebssystem eigentlich nicht gewohnt ist zu benutzen. Also hier auf dem Mac ist eben dieser, also oder auf Windows und so ist es dann die Steuerungstaste. Und wenn man die drückt, dann weiß man, dass wenn man jetzt irgendwie, für T, da kommt dann eben ein neuer Tab oder für N ein neues Fenster, da passiert irgendwie was mit dem Programm, mit dem aktuellen. Also da kann man schon irgendwie vermuten. Aber wenn ich jetzt auf dem Betriebssystem hier die CTRL-Taste benutze und belege für irgendwas, dann fühlt sich das ziemlich komisch an und niemand kommt da auf die Idee, diese Taste überhaupt zu benutzen. Ja, ich weiß auch nicht, wie man aus der Misere rauskommt, weil man kann dem Browser ja nicht einfach die Tastatursteuerung wegnehmen. Zumal es jetzt wie bei Chrome jetzt mit neuem Fenster gar nicht geht. Aber es ist halt irgendwie blöd.
Ich würde sagen, man kommt da einfach gar nicht raus. Das ist genauso wie das Designproblem mit den Web-Apps und nativen Widgets und Button links oder rechts. Ich würde sagen, das geht einfach gar nicht.
Ja, aber...
Es gibt auch hier einen älteren Artikel von Jens Meyert, der sich auch mit Access Keys beschäftigt und der sagt, streng genommen, also wenn man jetzt die ganzen User Agents berücksichtigt und sowas, gibt es eigentlich und die Betriebssysteme, gibt es nur drei sichere Tasten, die man überhaupt mit Access Key oder als Access Key nutzen kann, nämlich Slash, Backslash und schließende eckige Klammer. Weil irgendwie immer in irgendeinem Betriebssystem, in irgendeinem Browser ist irgendwie ein Access-Key Kombi dann schon belegt. Also, ja. Weiß ich nicht, im Internet Explorer machst du dann Alt und den Access-Key und Alt-D ist zum Beispiel für Datei, dann ist weg, geht nicht. Und in der Summe ist das dann eben, bleiben dann nur noch drei Tasten übrig, die man nutzen kann.
Da könnte zum Beispiel Google mit dem Chrome OS einfach nochmal eine Modifier-Taste einbauen oder so. Oder irgendeine umdefinieren, die dann für Web-Apps funktioniert. Und vielleicht setzt sich das dann durch.
Ja, das wäre cool. Oder so eine F13-Taste oder so.
Ja, schon was man auch, wo man auch schnell hinkommt.
Ja. Genau. Ja, oder du machst es so, dass da quasi der Shortcut, diese Buchstabe, den du jetzt dann da anzeigst, das ist der einzige, den man nicht drücken soll. Weißt du? Dass du so deine Arme auf die Tastatur legen musst und nur den Buchstaben freilässt.
Genau. Ich nehm da mal eine Katze für. Die können das.
Ja, das stimmt. Nee, ist schon doof. Aber kann man, glaube ich, echt nichts gegen machen. Also, das ist irgendwie historisch bedingt und irgendwie in Graben gefahren.
Ja. Das Leben ist hart.
Dann haben wir noch Zukunft, die schon bald da sein wird. Aurora 6, ein Firefox Entwickler, wie sagt man dazu? Also halt so eine
Entwicklerversion.
Genau, Entwicklerversion. Kann was? Kann vieles Neues, was wir alle schon, also wo wir meistens schon von gehört haben. Aber ihr wollt trotzdem drüber reden. Zum Beispiel über, wie machen wir jetzt die Reihenfolge?
Also das Erste, was wir ja dann sozusagen bei dem Stichwort aufgreifen können, was wir halt schon mal hatten, ist WebSockets. Die wurden ja abgeschaltet, zwischenzeitlich aufgrund von so Sicherheitsbedenken. Und die tauchen hier im Aurora 6, das ist sozusagen der Firefox 6 in der Entwicklerversion, da tauchen die wieder auf, aber anders als früher, ne?
Ja, die haben jetzt einen Vendor-Prefix. Also, das ist halt so die große Neuerung und eben dieser Protokoll-Bug ist ja jetzt repariert, deswegen gehen die halt wieder online. Ja, ist keine schlechte Idee, weil die Spezifikationen ändern sich ja ständig. Deswegen, es gibt ja auch vom Protokoll mehrere Versionen, die jemand, der heutzutage einen WebSocket-Client oder Server schreiben will, alle unterstützen muss. Insofern ist das nicht die falscheste Idee, das eben mit Vendor-Prefix zu machen. Dann ist auch dem Letzten klar, dass das Ding halt noch ein instabiles Spielzeug ist. Aber gut, dass sie wieder da sind.
Mhm. Genau, kann man sich ja dann eine Abstraktionsschicht bauen für die verschiedenen Browser und dann, wenn man es dann über eine einheitliche Schnittstelle weiter benutzen will. Aber man verlässt sich eben nicht drauf, ne?
Genau. Ergänzend zu den WebSockets, also WebSockets dürfen ja bekannt sein, sind halt stehende Verbindungen zwischen einem Client, also einem Browser und einem Server und dann können in beide Richtungen Daten gepusht werden. Ergänzend dazu gibt es jetzt in Aurora 6 auch Server-Send-Events. Das ist, sagen wir mal, insofern ähnlich, als dass man damit auch vom Server Nachrichten auf den Client pushen kann. Aber das war's dann auch. Also da gibt es nicht dieses bidirektionale, sondern es geht eben nur in eine Richtung. Aber das ist jetzt in Aurora dann auch drin. Das ist dann wirklich einer von den, glaube ich, ersten Browsern, die das auch wirklich unterstützen. Das geht halt immer so ein bisschen unter in diesem ganzen WebSockets-Trubel, weil es halt nur in eine Richtung geht. Aber es ist halt wesentlich simpler, von wegen, da braucht man kein Netzwerkprotokoll, da braucht man keinen irgendwie speziell aufgejessten Server für. Das ist in der Implementierung vorausgesetzt, man hat eben keinen fertigen Server, wesentlich simpler. Und deswegen sicherlich auch für so manchen Anwendungsfall die richtige Wahl.
Ich hatte mir es angeguckt und nicht ganz kapiert, ist es denn, muss ich mir das so wie ein, also es, so wie du es beschreibst, kann es ja nicht sowas sein wie ein Ajax-Request, ne, der dann vom Server in einem speziellen Format beantwortet wird, weil in dem Beispiel hier haben die so ein spezielles Format, wo dann einmal das sozusagen das Event angegeben wird, das der Server dann im Browser auslöst. Also da kannst du irgendwelche Custom-Events dann definieren und der Browser bearbeitet das dann, so wie er jedes Event bearbeitet, wenn es ausgelöst wird, und dann gibt es die Event-Datas, also die Daten quasi. Aber theoretisch müsste das auch schon so ein bisschen WebSocket-mäßig sein, dass du eine Standverbindung hast und der pusht dann irgendwie was auf irgendeinem Port vom Browser.
Technisch ist, weiß ich nicht. Ich meine halt jetzt wirklich nur auf die Implementierung bezogen. Also klar ist das clientseitig mit einem Event geregelt, dass der halt was auslöst, wenn da hier eben neue Daten sind. Die Vereinfachung ist eben wirklich auf der Serverseite, weil man das, da ist es wirklich dieser ganze Datenstrom, ist nicht so ein Genörde auf TCP-Ebene mit Paketen und einem Handshake und was nicht alles, sondern das ist bloß eine stumpfe Datei, die halt zeilenweise Daten schreibt.
Mhm.
Und sowas kann jeder von uns in 2 Minuten zusammenhacken und dann fehlt eben nur noch die Clientseite mit den Server-Side, wenn sie das verarbeitet. Also wie gesagt, wie das technisch funktioniert, weiß ich nicht, aber es ist eben in der Umsetzung einfach ein ganzes Stück weniger komplex. Und deswegen halt,
glaube ich... Aber ich sehe auch gerade, es ist tatsächlich eine HTTP-Ressource, nee, eine Textressource, die dann wahrscheinlich kontinuierlich abgefragt wird vom Browser. Also wahrscheinlich...
Keine Ahnung. So eine Abstraktion quasi von dem, was man sonst machen würde, nämlich da erstmal so eine riesige Schleife schreiben und dann irgendwie so ein Polling implementieren.
Mhm. Ja? Genau, das macht er dann alleine, ne?
Genau, und eben mit standardisierten Formaten und alles eben, also das ist wirklich super simpel.
Ja.
Weil Websockets werden wirklich dann ekelhaft, wenn man eben den Server selbst schreiben muss, und das muss man halt oftmals, weil es eben da keine Lösung aus der Dose gibt. Und da gibt es auch teilweise wirklich Probleme, weil zum Beispiel sowas mit einer stehenden Verbindung, wo halt der Socket dann ständig offen ist, das kannst du mit zum Beispiel so verbreiteten Sprachen wie PHP theoretisch machen, nur praktisch gerätst du da ins Reich der Schmerzen, weil das dafür nicht gebaut ist. Und sowas hier, perfekter Anwendungsfall, das kannst du an deine bestehende PHP-Applikation, sei sie auch noch so simpel, bequem dranflanschen und dann geht das.
Ja.
Es ist halt nicht jetzt irgendwie flashy und toll und besser als WebSocket, sondern eben eher das Gegenteil, was das Gute ist, weil es halt simpler ist.
Ja, es ist halt sozusagen nochmal eine vereinfachte Version von einem regelmäßig getimten Ajax-Call,
oder? Im Prinzip, ja.
Ja. Ja, witzig. Muss ich mal angucken irgendwann. Eine kleine gestalterische Neuigkeit ist drin. Man kann jetzt tatsächlich die Farbe von den Strichen in der Text-Decoration beeinflussen. Ist das nicht der Hammer?
Absoluter Wahnsinn.
Warum nimmt man keine Border?
Weil du hier die, du kannst auch sagen, wo die Decoration sein soll. Also ob es irgendwie durchgestrichen ist oder ob der Strich, glaube ich, drüber ist, geht auch. Und all solche Sachen.
Es gibt bestimmt auch Randfälle, wo man will, dass man zweimal unterstrichen hat und einmal so farbig und einmal anders farbig. Dann kann man das jetzt auch machen.
Kann man Border und Underline, Overline, Lines True. Oder man kann eben Underline und Border Bottom machen, wenn man ganz drauf ist.
Was denn? Habt ihr das noch nie gesehen?
Bisher habe ich das irgendwie nicht gesehen. Gibt ja auch Border Bottom Style Double, geht ja auch.
Dann kann man sogar dreimal unterstreichen.
Genau.
Ja, wenn das nicht reicht. Nee, das gab mal irgendwie so, ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Ich lebe ja in Adblock-Land. Aber früher gab es mal so ganz ekelhafte Werbung, die sich so Content geinlined hat. Und die war gerne so grün und dann eben auch 3- oder 4-fach unterstrichen, damit man bloß nicht übersieht, dass das hier die wichtigen Links sind, auf die man draufklicken soll. Die haben das meiner Meinung nach gemacht. Aber
da musste man nur drüber hovern und dann kam schon so ein hässliches Pop-up.
Ja, ich glaube, ich weiß auch nicht, ob das noch existiert.
Ich auch nicht.
Was noch ein bisschen cooler ist, ist, dass man jetzt auch so verschiedene Stile eben zuweisen kann. Also kannst du auch wavy machen und dann kannst du sowas eben so geschlängelt darunter setzen, so wie bei der Rechtschreibkorrektur oder so. Also das sind dann wirklich mal so Sachen, die man nicht nachbilden kann mit irgendwas Bestehendem.
Na, mit Bildern geht das.
Ja, okay, stimmt.
Wenn du deinem Link unten Padding gibst und dem Hintergrundbild gibst, dann geht das. Ich habe das irgendwie einmal gemacht oder so. Das war so ein grungiges Design, was ich umgesetzt habe. Aber sonst auch nicht wirklich. Also, ja.
Genau, das sind halt das Bild.
Ja, so Features, so, das ist so wie Body on Load und dann New Audio und dann kann man so Hintergrundmusik machen.
Ja.
Das geht zwar, aber vielleicht ist es besser.
Da war wahrscheinlich einfach einem langweilig.
Ich weiß nicht, das sollte einfach vielleicht so besser die Kreise der Webentwickler nicht verlassen, damit nicht irgendwelche Kunden auf die Idee kommen, hey, geht jetzt kann ich das in Regenbogenfarben unterstreichen mit Hintergrundmusik. Und weil Flash jetzt ja weg ist, kann ich ja sogar mein Intro dann jetzt im Canvas-Element auf dem iPhone rendern und so. Wetten wir, das kommt?
Ja, letztens hatte ich auch einen Tweet gelesen, wo man sich gefragt hat, was die korrekte Semantik für den Skip-Knopf in HTML5 Intros auf Seiten ist. Was soll man da für eine Semantik wählen? Hm. Für eine sinnvolle?
Ja, das ist eine gute Frage.
Das wäre mal eine schöne philosophische Frage. Egal. Was gibt's noch Neues? Wir haben eine Erweiterung des OnHash Change Events, und zwar kann dir das jetzt auch sagen, wie die URL lautete, die vor dem Event war, und wie die neue dann jetzt lautet.
Wir sollten vielleicht nochmal kurz erwähnen, was es damit auf sich hat mit dem Hash Change. Mhm. Bitte, du weißt es.
Also das müsste ja eigentlich das Event sein, was durch die History API ausgelöst wird. Das heißt also, wenn ich jetzt beziehungsweise wahrscheinlich noch nicht mal, nicht nur, sondern auch wenn die History API ausgeführt wird, womit man ja das Problem lösen will in Zukunft, dass eben man bookmarkbare URLs auch bei Ajax-Seiten hat. Bisher hat man ja immer diesen Hash, also diesen so eine Art Sprungmarke gewechselt dafür oder Hashbanks gebaut. In Zukunft kümmert sich darum die History API. Wobei ich mir jetzt unsicher bin, ob die tatsächlich davon betroffen ist, von diesem Event.
Nee, das feuert immer, wenn der Hash sich ändert, egal über welchen Weg. Mhm.
Ja. Genau, da kannst du dann natürlich vielleicht abfragen einfach oder an welchem Ankerpunkt befand er sich vorher und wo ist er jetzt hingescrollt oder so.
Genau, also auch vereinfachte Navigation auf solchen Ajax-Seiten. Mhm. Dann braucht man da nicht irgendwie jeden Link irgendwie belegen mit On-Click, dann irgendwie ein Event abhandeln. Dann setzt das Ding einfach den Hash neu, man interpretiert den und dann neue Sachen laden und so.
Ja. Ja, stimmt. Coole Sache. Dann haben wir auf Elementen, oder wir können jetzt die Dataset, was ist das, Methode?
Das ist keine Methode. Also Datasets sollten wir vielleicht nochmal kurz erklären, das ist ein HTML5, da kann man sich beliebige HTML-Attribute ausdenken und in seine Elemente reinpacken. Das ging zwar schon immer, aber in HTML5 ist es halt reglementiert, dass man da einfach vor den Attributnamen Data-irgendwas schreibt, also Data-Strich schreibt und dann irgendwas für den Attributnamen, und dann kann man damit sozusagen unsichtbare Informationen in Form von Attributen in HTML-Elementen unterbringen. Die kann man natürlich auslesen, also händisch, indem man fragt, gib mir dieses Attribut oder so. Aber was jetzt der Firefox hier implementiert, ist eine DOM-Eigenschaft auf einem HTML-Element. Und die Name-Wertpaare dieses Elements mappen 1:1 auf die HTML-Attribute, auf die Data-Attribute von diesem HTML-Element und deren Werte. Das heißt, wenn du dieses Dataset-Attribut hast und du setzt element.dataset.foo gleiche bar, dann hast du sofort in deinem HTML-Element drin ein Attribut data-foo gleich bar.
Und was ist der Vorteil gegenüber jetzt irgendwie einem normalen Attributzugriff, dass es kürzer ist oder ist es irgendwie schneller oder so, weißt du das?
Naja, natürlich ist es einfacher, weil ein Attribut könnte halt jetzt da sein oder nicht, und du kannst einfach hier, du hast diesen kompletten Hash schon fertig, ohne dass da zum Beispiel Data vorsteht, das musst du da nicht mehr rausparsen. Das ist einfach der wesentlich direktere Weg, auch Sachen zu setzen, weil sonst musst du halt eben irgendeine DOM-Funktion ausführen und sagen, Set-Attribut, blub, 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 und dann wird das gesetzt und so. Und das ist einfach der wesentlich simplere Weg. Also okay. man kann damit auch sehr gut arbeiten ohne, musste man bisher auch, war ja in keinem Browser vertreten. Dann hat man sich da
mal... Ist es tatsächlich in keinem oder ist das
also in Chrome? Also hier sehe ich, also ich habe widersprüchliche Informationen hier in meinem Browser. Und zwar steht hier, dass der Chrome 8 es schon unterstützt, Opera 11.10 und Safari 6.
Ja, das kann man schon benutzen.
Genau, aber weiß nicht, ob die das eventuell wie will man das nur teilweise supporten? Das geht gar nicht.
Also meines Wissens war das bisher eher nicht implementiert. Das würde mich jetzt überraschen, wenn das so weit verbreitet gewesen wäre. Man kann es halt auch blöderweise nicht einfach nachrüsten, weil das eben 1:1 mappt die Eigenschaften von dem Objekt auf die HTML-Attribute. Das ist nicht ganz simpel. Man kann das tricksen mit Harmony Proxies, dass man da diese Traps baut und dann, wenn auf dem Attribut irgendwas gesetzt wird, dass man dann sozusagen einen Callback, eine Funktion ausführt, die dann das HTML-Attribut setzt. Mhm. Aber das ist ja von hinten durch die Brust ins Auge, erstens. Und zweitens funktioniert das auch nur in modernen Firefox-Versionen. Da kann man lieber gleich das Original nehmen. Ja. Also man muss das nicht, man muss das nicht haben. So, es ist also auf jeden Fall hier auch in Chrome offenbar vorhanden in Form einer DOM-String-Map und ich glaube, das ist auch die richtige Implementierung. Dann bin ich wohl einfach mit meinem Wissen ein paar Chrome-Versionen zurück.
Das ist ja nicht so schwer.
Ja, heute hat sich Chrome bei mir auch beschwert, dass er zu lange schon nicht geschlossen wurde und es schon wieder ein Update gäbe, das er dringend mal installieren muss. Also, da wirst du echt bekloppt.
Habt ihr das letzte Woche gelesen, wie die ihre Updates rauspushen?
Wie ist das? Die haben jetzt so ein differenzielles Update oder sowas, ne?
Genau, also normalerweise ist ja so ein Browser ein riesiges Programm, da sind dann irgendwie 12 MB, die runtergeladen werden müssen. Aber was Chrome halt einem wirklich nur zuschickt, sind Diffs der beiden Binärdateien. Das sind dann irgendwie 7000 Byte oder sowas. Und das ist das komplette Update, deswegen installiert er sich auch so schnell. Also,
das ist so. Ach, so gehört sich das.
Das gab es irgendwann auch mal. Es gibt so ein System übrigens auch irgendwie für JavaScript-Dateien und sowas im Browser. Das heißt, also wenn ich weiß nicht mehr, wo das war, du kannst eben Browsern dann sagen, tausch nur diesen Teil des gecachten Skripts aus und musst dann eben nicht alles neu übertragen. Ich glaube, Google hatte damit auch irgendwie was zu tun. Auch sehr krass gewesen. Aha. Muss ich irgendwann nochmal raussuchen.
Und dann besprechen wir das.
Genau. Ich werfe noch schnell in den Raum, dass es ein Before- und After-Print-Event gibt. Ist jetzt zwar nicht so der Oberkracher, aber vielleicht hier und da doch brauchbar, um zu sehen, ob jemand wirklich was ausgedruckt hat oder so und ihn dann zusammenzuscheißen, dass das bitte tun soll oder so. Nachdem man ihn ja eben darauf hingewiesen hat, er soll es ausdrucken.
Ja, ich sehe da auch schon wieder die Kundenbestellungen vor mir sich aufbauen, dass man sicherstellen soll, dass da irgendwie wirklich dann der Kunde dieses Rechnungs-PDF ausgedruckt hat und sonst ihn nicht durchlassen soll. Und im Internet Explorer 6 funktioniert nicht, ist eine faule Ausrede.
Genau. Wenn Afterprint-Event nicht ausgelöst, dann sagt das On-Before-Unload-Event nö.
Genau, und das hilft.
Und du kommst nicht mehr von der Seite weg.
Genau, das wird sein.
Okay. Und als letztes, wir haben noch zwei Sachen. Wir haben noch das Progress-Element, mit dem sich ein Fortschrittsbalken darstellen lässt. Ganz nett. Aber halt so, ja.
Ja, das ist schon ganz praktisch, aus zweierlei Gründen. Erstens ist es in der Bedienung relativ einfach, wenn du dir einen Fortschrittsbalken aus HTML zusammenbaust, dann musst du rechnen, wie breit mache ich den und solche Sachen. Und das nimmt dir halt das Progress-Element ab, da ist halt definiert, es gibt, was weiß ich, 5 Schritte und wir sind jetzt bei Schritt 3 und dann macht er automatisch den Balken 3 Schritte breit und stylt den so, wie er im Betriebssystem aussieht und dann war es das. Und das Ding ist auch zugänglich, weil das diese eingebauten Area-Attribute von HTML5 nutzt. Mhm. Dem muss man also nicht manuell sagen, das hier ist jetzt der Fortschrittsbalken und das ist der Balken da drin und der steht jetzt auf so und so viel Prozent von so und so viel.
Nimmt einem Arbeit ab.
Genau, es ist halt einfacher. Das Problem ist halt, dann läuft die Designabteilung eben stumm, weil man das Ding quasi gar nicht gestalten kann, weil es eben betriebssystemabhängig ist. Aber das
haben wir ja bei so manchen. Was ich an sich auch ganz cool finde, glaube ich. In dem Fall. Also in diesem einen Fall, glaube ich, könnte ich es mir cool vorstellen.
Ja, es kommt. Also ich weiß nicht. Ich fange ja öfter mal so Originalreaktionen ein, wenn ich halt Leuten sage, dieses schöne HTML5-Element sieht zwar einigermaßen aus, aber ihr könnt es halt nicht gestalten. Das kommt halt bei manchen weniger gut an, weil die halt genau wissen, dass die Grafikabteilung das so nicht durchlassen wird.
Mhm. Also wobei es für manchen Programmierer wahrscheinlich auch eine Erleichterung ist, wenn er sagen kann, ja, sorry, ist so, wie es ist, kann man nicht gestalten.
Ja, aber in welcher Welt lebst du, in der die Es-geht-nicht-Statements eines Webentwicklers ernst genommen werden? Da möchte ich auch hin. Ja, ich habe heute mal nachgedacht, ob man nicht eventuell irgendwie dann doch das Progress-Element insofern missbrauchen kann, dass man das vielleicht mit CSS dann doch wie so einen klassischen inneren Ladebalken halt in der Breite skaliert und über irgendwelche Tricks, Hintergrundfarbe, weiß ich nicht, einfarbig gestaltet oder sonst irgendwie, übermalt sozusagen, das was da ist. Und vielleicht damit sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen kann, dass man also auf jeden Fall einen Fortschrittsbalken hat, selbst wenn zum Beispiel CSS und JavaScript ausfallen. Dass man die Barrierefreiheitssachen nutzt, aber dann irgendwo da drauf noch eine Gestaltung flanschen kann. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. Das kam mir heute unter der Dusche, die Idee.
Eigentlich ist das ja wieder nur ein Hilferuf nach einem standardisierten Shadow-DOM-System.
Ja, ich weiß gar nicht, ob diese Dinge überhaupt Shadow-DOM nutzen, diese Progress-Sachen.
Doch, bestimmt. 100 Pro.
Ich weiß nicht, die sehen halt 1:1 aus wie ein Betriebssystem. Es wäre halt naheliegend, wenn das so wäre.
Ja.
Aber wir machen das so, du erzählst einfach den Leuten, was Weakmaps sind, ich probiere eben kurz das mit dem Progress-Element mal kurz aus.
Um Gottes Willen, auf gar keinen Fall, das machst du.
Okay. Ja, Weakmaps. Wie erklären wir das denn jetzt? Das ist ein möglicher Baustein der nächsten JavaScript-Version, also nicht mehr ECMAScript 5, sondern das, was danach kommt. Und da geht es darum, Applikationen zu schreiben, die recht groß sind und die mit vielen, vielen tausend Objekten jonglieren. Man kann ja in JavaScript, das weiß man ja, ein Objekt nicht irgendwie zerstören oder freigeben oder sowas. Das hat man nicht, weil die Sprache ein automatisches Speichermanagement hat. Und das funktioniert ganz grob so. Solange man irgendein Objekt hat und das wird irgendwo in irgendeiner Variable referenziert, ist es halt da und wird im Speicher gehalten und wird eben nicht gelöscht. Wenn man dann irgendwann diese eine Referenz, diese Variable auf Null gesetzt wird oder sonst irgendwie das Ding verschwindet und es keine Referenzen mehr gibt, die auf dieses Objekt zeigen, dann verschwindet das und der Speicher ist frei. Und Weakmaps sind ein Weg, eine Referenz auf ein Objekt zu halten. Und diese Referenz bewahrt das Objekt nicht davor, gelöscht zu werden, wenn alle anderen Referenzen, die keine Weakmaps sind, verschwinden. Und das kann man halt zum Beispiel brauchen, wenn man irgendwie so einen riesigen Verbindungspool hat und man will so einen Überblick darüber haben, welche Verbindungen habe ich alle. Und das kann man dann über eine Weakmap implementieren, dass dann eben nur diese Verbindungen sozusagen überleben, die halt noch irgendwo an anderer Stelle vom Programm auch genutzt werden, außer in dieser Weakmap. Und da fallen die dann eben einfach nach und nach raus, wenn nur noch die Weakmap darauf zeigt, und dann verbraucht man weniger Speicher. Das ist so grob die Idee. Braucht man, glaube ich, wirklich nur in der Königsklasse der Applikation, wo es halt eben wirklich mit tausenden Objekten zugeht.
Aber dann könntest du ein Array als Weakmap, ein Array nehmen.
Ja, ja.
Und könntest dann da, keine Ahnung, die Verbindungen reinspeichern, alle einzeln. Und dann könntest du irgendwie immer mal gucken, was ist so die Array-Länge und siehst dann halt, wie viele Verbindungen gerade in Gebrauch sind oder was.
Genau, wie viele halt noch leben. Ohne dass man halt eben manuell dafür sorgen muss, dass da irgendwie, wenn da noch andere drauf, wenn da keine anderen mehr drauf zeigen. Also das ist ja wirklich eine Aufgabe, das kann die Garbage Collection vom Browser wesentlich besser.
Okay, ja, mir fällt gerade auf, dass die Length wahrscheinlich immer gleich bleibt vom Array, aber du müsstest dann durch die einzelnen Objekte durchgehen und gucken, ob die dann auf einmal null sind oder nicht und wahrscheinlich so geht das dann.
Nein, nicht null. Du musst ja gucken, ob das geht gar nicht. Ne? Du müsstest durch ein Array durchgehen und gucken, ob noch andere Objekte auf irgendwas zeigen, was in diesem Array drin ist.
Genau, aber wenn der Garbage Collector dann hingeht und räumt die Dinger weg, dann müsste, worauf zeigt dann die Variable in dieser Weakmap? Ist die Variable dann auch weg oder ist dann nur das, worauf sie zeigt, dann auf einmal null oder sowas?
Das kann ich dir gar nicht so genau sagen. Das weiß ich gar nicht. Ich habe mich auch mit der konkreten Implementierung von dem Teil noch nicht so weit befasst. Ist halt jetzt nur so grob auf ganz abstrakt gesagt halt eben die Funktionsweise. Es ist eben eine Referenz, die das Ding nicht davor bewahrt, in die Tonne getreten zu werden.
Ja, das ist auf jeden Fall cool. Also, weil so mit Speicherleaks hat man ja schon mal gerne zu kämpfen, ne?
Ja, ich wundere mich sowieso, wann sehe ich jetzt mal den ersten großen Schwall von Artikeln, die sich halt darüber mal Gedanken machen. Meine Web-Applikation verbraucht zu viel Speicher. So im Browser. Da scheint sich keiner drum zu kümmern. Ich habe hier so ein paar Dinger in Tabs offen. Das sind halt echte, die machen echten Raubbau. Also hier mein Social-Media-Teil, was mein Twitter- und Facebook-Stream hier vereint, das ist einfach ein so fettes Teil, das traue ich mich auf meinem Netbook kaum anzuwerfen, weil das ist eben mächtig. Es hat viele Grafiken, es hat viele Scripts und man merkt es halt echt, dass das sehr viel Leistung braucht. Und so Performance in Web-Apps wird ja meist als etwas dargenommen, wie schnell kriege ich jetzt meine Daten um jeden Preis durch die Leitung gedrückt.
Ja.
Aber wie man halt auf dem Client eventuell auch mal ressourcenschonend da sich durch die Gegend bewegt. und nicht nur jetzt darauf bezogen, dass dann jetzt irgendwie bei irgendeiner DOM-Manipulation es nicht ruckelt, sondern eben, dass ich nicht den Speicher zuballere und solche Geschichten. Das ist außerhalb des Canvas-Optimierungsbereichs ja irgendwie noch nicht wirklich präsent und ich würde mich mal freuen, wenn da mal irgendwie Bewegung in die Sache käme. Weil ja. Eben insbesondere diese etwas schwachen mobilen Geräte mit dann irgendwelchen super verantwortungslos zusammengeworfenen Web-Apps dazu zuzumüllen, die den Speicher sofort leer saugen, das ist ja auch nicht das Wahre.
Ja. Nee, hast schon recht. Ich glaube, das ist aber einfach, ich denke, das liegt auch daran, dass das nicht so einfach ist, wahrscheinlich sein Code sozusagen oder das sichtbar zu machen, was wo passiert, also wo die Leaks stattfinden und so,
ja, klar.
Denke ich.
Nee, aber das müsste halt erstmal irgendwo beginnen. Also irgendwer hat ja auch mal mit der Performance-Optimierung angefangen. Und es ist ja noch nicht so lange her, dass wir, also heutzutage haben wir ja Tools noch und nöcher.
Genau, aber musst es natürlich erstmal auch messen, ne? Also bevor du brauchst eigentlich erstmal Möglichkeiten reinzuschauen und dann danach müssen die Tools kommen, die dir helfen, weil umgekehrt du musst ja irgendwie immer wissen, wann du jetzt mal zur Tat schreiten musst.
Ja, Moment, was heißt denn messen? So grob Sachen messen geht ja immer. Also so und so viel Speicher verbrauche ich, so und so viele Millisekunden habe ich gebraucht, bis die Seite da war. Aber das wäre jetzt so.
Aber du weißt ja deswegen nicht, wo das genau. Also du kommst dem vielleicht dann nicht unbedingt auf die Spur, wo in all dem ganzen Krempel das dann tatsächlich passiert.
Nee, aber so angenehme Waterfall-Grafiken im Firebug und Web-Inspector hatten wir ja auch nicht immer.
Nee, genau, deswegen meine ich ja. Also man braucht eben Tools, die uns das irgendwie aufbereiten.
Ja, es muss halt erstmal irgendwie losgehen. Irgendwie muss ich erstmal anfangen, Gedanken darüber zu machen und vielleicht mal zwei Zeilen darüber zu schreiben.
Ja.
So, hallo, das hier setze ich erstmal auf die Agenda und dann können ja die Tools und How-Tos kommen. Aber das müsste echt mal passieren. Und ich glaube halt, diese Weedmaps könnten sozusagen dann der erste, der erste Anstoß in die Richtung sein, dass man sich anfängt, sich um solche Sachen Gedanken zu machen.
Ja.
Die Zeit.
Wenn du möchtest, kannst du doch noch mal kurz bei dem Progress-Element gucken und ich sehe noch, wir haben eine Neuerung noch nicht erwähnt, das sind Matched Media. Und zwar ist Matched Media eine Art Methode vom Window-Element und nichts anderes als ein JavaScript-Pendant zu den CSS-Media-Queries. Und ich glaube, Chrome implementiert das auch und da kann man dann eben unterschiedlichen Code ausführen mithilfe dieser Abfrage für die verschiedenen CSS-Media-Queries, die wir eingangs ja schon mal, die der Markus auch erwähnt hatte. Also Landscape, Portrait und Auflösung und was auch immer es da alles gibt. Ist, denke ich, auf jeden Fall nicht unpraktisch, weil dann spart man sich sozusagen den Umweg, darüber zu gehen, zu gucken, ob ein Element irgendwie bestimmte CSS-Eigenschaften hat und dann festzustellen, aha, diese Eigenschaften wurden halt durch die CSS-Media-Query gesetzt, also muss ich mich auf so und so einem Gerät befinden.
So, ich kann's gleich sagen, ich starte gerade mein Chromium, mein Beta-Teil, ich hoffe, es ist Beta, mal eben kurz gucken, jawohl, Version 13, klingt relativ neu. Dann werfen wir mal eben das Progress-Element rein und inspizieren das mal auf Shadow-DOM-Anzeichen. So, Element überprüfen, tap, nee, geht nicht, geht so, wie ich gedacht habe, das geht nicht über Shadow DOM, sondern es gibt ja in CSS3 diese Appearance-Eigenschaft. Die Appearance-Eigenschaft dient halt dazu, dass man gewisse HTML-Elemente aussehen lassen kann, wie Widgets aus dem Desktop. Da kann man zum Beispiel hingehen und sagen, ich habe hier eine Checkbox und die will ich jetzt aussehen lassen wie ein Button oder sowas. Ist ein bisschen sinnfreies Beispiel, aber sowas könnte man sich ja vorstellen. Mhm. Man sagen kann, ich habe HTML-Element, egal ob Div, ob Checkbox, ob Span. Und ich lasse das jetzt aussehen wie eben so ein Desktop-Widget. Und das geht hier genauso. Das Progress-Element hat halt eine Eigenschaft Appearance, also in diesem Fall noch geprefixed, WebKit-Appearance. WebKit-Appearance-Progress-Bar, und damit geht das dann. Heißt aber, damit kann man das trotzdem zurückschalten, weil man ja das Appearance von der Progress-Bar, also das kann man ja kapern.
Ja,
Dann kann man das Appearance auf None setzen, dann hat man halt irgendwie ein ganz normales Element. Mag das jetzt ein Div sein, mag das ein Span sein, müsste man mal gucken. Es ist ein Inline-Block-Element, jedenfalls in WebKit. Ja, müsste man mal erforschen, wie man das so bändigen kann.
Mhm.
Ich glaube, ich habe okay. Hab das Thema für den Blogpost für Ende der Woche gefunden.
Sehr gut. Ja, fein.
Dann haben wir jetzt
auch erstmal die Neuerung.
Haben wir jetzt alle durch oder brauchen wir noch was?
Nö.
Ich denke, das waren sie. Wir können jetzt die keine Schaunotizen verlesen.
Stimmt, müssen wir auch noch machen, ja. Tja, wer macht das? Da schauen wir jetzt gerade mal rein. Tja, ich oder.
Du darfst das machen. Du kennst dich auch mit dem zweiten Link am besten aus.
Na toll. Okay, also. Da haben wir einen Winery-Server, der so benutzbar ist, dass man einfach da mal hingehen kann und das so einbauen. Und ja gut, was ist Winery eigentlich? Können wir
das
auch noch
so ein Remote-Debugging-Ding, das hatten wir
genau,
schon.
Können wir noch unsere eigene Sendung dann verlinken, wenn wir es nochmal finden. Und da ist halt eben das schon mal, da braucht man nicht das sich selber hosten. Ich glaube, das ist ja einfach so ein Ding, das könnte man selber hosten und dann.
Genau, ja. Aber so ist es halt schlüsselfertig, da kann man schnell hin und auf dem Mobilgerät sein HTML-DOM debuggen und gut ist.
Genau. Und dann haben wir eine Schokolade aus, eine Schokoladen-Website aus Bier und Flash. Und das sagt eigentlich auch schon alles, dazu brauche ich gar nicht mehr sagen.
Ich verstehe nix.
Ich übrigens auch nicht, da sind Schokolade und Flash drin, das sind zwei Dinge, auf die ich jetzt nicht so besonders stehe. Ich hab die Relevanz auch noch nicht ganz erfasst. Ist das nicht auch irgendwie in einer komischen Sprache?
Das ist Portugiesisch.
Ja, das reicht doch. Das darf ich doch komisch nennen, oder? Puh, das macht ja sogar Sound.
Da gibt's ein Making-of-Video. Vielleicht verstehst du es dann.
Es ist ein Baking-of-Video.
Also stimmt.
Na gut, okay.
Ja, egal. So, und jetzt inlinen wir the crap out of our site. Und das machen wir mit einem Tool von Remy Sharp, soweit ich das vorhin richtig aufgenommen habe. Inliner.leftlogic.com, da kann man einfach, wenn man jetzt zum Beispiel was hat, wo man nicht so aktiv dran rumentwickelt, sondern das einfach mal einmal deployen will, kann ja vielleicht manchmal vorkommen, dann kann man das da reinschmeißen, einfach die URL und der fasst alle Ressourcen zusammen, also inlined das CSS, inlined die Grafiken eben mit Data-URIs und so und komprimiert dann das JavaScript noch. Ja, und das dürfte es dann gewesen sein. Und macht da eben eine Datei draus, die kann man dann Ressourcen, also die braucht dann eben nur einen Request, wenn man sie irgendjemandem anbietet. Und dann haben
kann
wir
man ja zum Beispiel auch einen kompletten Seitenentwurf theoretisch irgendwie in eine Datei packen und wem schicken und der macht einen Doppelklick, fertig. Geht auch.
Ja, oder das. Und dann haben wir noch den SVG Gradient Background Maker von Microsoft. Ja, damit kann man SVG-Verläufe, Farbverläufe zusammenklicken.
Praktisch für den IE9 zum Beispiel. Genau. Yeah. Ja, das war's, ne?
Yep. Haben wir ganz schön viel Zeit verbraucht für die wenigen Themen.
Ja.
Ja, dann sagen wir tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn wir dann so viele Audiobook-Kommentare haben, dass wir gar nicht alle reinnehmen können.
Genau, aber dafür haben unsere Hörer ja, soweit ich weiß,
ach stimmt, wir haben zwei Wochen Zeit. Ah.
Denn wir gehen in unsere Sommerpause. Sprich, wir sind alle drei nächste Woche leider nicht am Start.
Yep.
Und lassen ausfallen und ich bin übernächste Woche auch noch nicht am Start, aber da seid ihr am Start.
Oder? Das sind wir. Also ich bin's.
Nee, ich bin nicht.
Dann muss sich der Peter einen Gast einladen.
Das werde ich schaffen.
Cool. Okay, ja, und dann hören wir uns zu dritt wieder in 3 Wochen wahrscheinlich.
Jo, hoffen wir's. Und sagen tschüss dann bis bis
12.06. 13.06.
Genau. Okay, ciao.
Tschüss.